Buddhismus, Esoterik, Christentum Stellung beziehen. Haben wir uns auch im Laufe der Zeit umstellen müssen und haben ein bisschen auf dem Computer Bilder mitgenommen und das gehört dazu. Man kommt jetzt mehr in Gemeinden, die haben kein Overhead mehr, sondern nur noch Beamer und deswegen machen wir das auch so heute. Also erleuchtet durch Buddha mit einem Fragezeichen. Ich werde aus meinem eigenen Leben berichten, wie ich damit Erfahrung gemacht habe, aber auch einsteigen bei ein aktuelles Ereignis. Und dieses Ereignis, das erschüttert die ganze Welt. Es hat mit dieser Flutkatastrophe zu tun in Südostasien. Und da könnte man sagen, würden unterschiedliche religiöse Einstellungen unterschiedlich zu aussagen. So habe ich mal nachgedacht darüber, wie würden Buddhisten darüber aussagen. Und gestern las ich in der Berner Zeitung auch eine Stellung von einem Buddhisten, wie ihr das einschätzen würde. Und da war typisch diese Formulierung, nun, diese Leute, die dort alle umbekommen haben, haben alle ein bestimmtes Karma. Das heißt, sie haben das an sich verdient, durch ihren vorherigen Leben, wo sie vielleicht etwas gemacht haben, damit sie das heute verdient haben, dass sie dort umbekommen sind. Oder vielleicht gerade am Leben geblieben sind, aber vielen Angehörigen verloren haben. Karma. So würde man das erleuchtet durch Buddha, also das heißt ausgelegt oder erklärt durch Buddha, über diese aktuelle Situation einschätzen. Bei vielen Christen ist da so ein Aufhorchen, warum lässt Gott das zu oder gibt die Bibel darüber noch mehr Antworten? Ich möchte da schnell einsteigen, denn hier fangen wir an mit ganz unterschiedlichen Einstellungen. Wie sieht dann die Bibel eigentlich diese Situation, diese Katastrophen, die dort ablaufen? Nun, Jesus hat zu seiner Zeit auch Katastrophen zum Anlass genommen und hat gesagt, das ist eine Sache, wodurch Menschen, ja, zu diesem Punkt kommen, haben wir wirklich Buße getan. Es war zum Beispiel in Jerusalem ein Turm, der umgefallen ist. Und das wird in Lukas 13, Vers 4 beschrieben. Da sagt Jesus, meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug, sie schuldiger gewesen sind, als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnten? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus meinte nicht, ihr werdet so umkommen, dass ihr alle unter den Turm umfällt, aber er meinte so, dass das allgemeine Gericht ein Sterben bedeutet, was wie eine Katastrophe übereinkommt. Und er sagt auch damit aus, dass alle, die da umgekommen sind, jetzt, wenn wir es auf diese Situation anwenden, die sind nicht besser oder die sind nicht schlechter als uns. Auf jeden Fall nicht. Wir wären genauso schlecht und wir hätten es genauso verdient. Und ihr seht das als eine Gelegenheit, eventuell darüber Buße zu tun. Das heißt, zu erkennen, es gibt ein Gericht und vielleicht sind diese Katastrophen schon ein Vorzeige dieses Gerichtes. Nun sind da verschiedene Aussagen. Ist Gott dann dabei? Ist das Gericht Gottes, was da stattfindet? Viele haben Schwierigkeiten, das zu sagen. Gott ist aber bei allen Dingen. Es heißt bei Matthäus Kapitel 10, Vers 29, da heißt es dann, da sagt Jesus, dennoch fällt keine von ihnen die Erde, oder kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keine von ihnen, von diesen Sperlingen, auf die Erde, ohne euren Vater. Gott, der Vater, ist bei an jedem Sperling, der stirbt, der umkommt. Nun sagt ihr den Christen, wie viel mehr seid ihr wert als ein paar Sperlinge? Das ist die Situation, wo Christen angesprochen sind. Wir sind viel, viel mehr wert. Gott ist bei einem jeden, der umkommt, gläubig oder nicht. Und er waltet über einen jeden. Und das auch angewandt auf diese Situation der Katastrophe. Diese Katastrophen werden übrigens in der Bibel konkret ausgesagt. Das ist die Erleuchtung, die die Schrift über unsere Situation, worin wir heute leben, gibt. Also da heißt es in Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen geschehen und Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Buchstäblich steht hier. Verzagen für den Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, das heißt allen diesen Katastrophen, wenn das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nun, das ist das zentrale Thema des Christentums. Wenn ich heute zum Thema erleuchtet durch Buddha spreche, will ich das in ein Gegenüber zu dem, was eigentlich Christentum lehrt, stellen, um über beiden mehr Klarheit zu bekommen. Also, Erlösung ist Hauptthema der Christenheit. Wenn Katastrophen wie große Wogen des Meeres kommen, dann sieh zu, eure Erlösung naht. Das heißt, der Menschensohn wird wiederkommen. Und das ist eine Erwartung, wo Christen buchstäblich drin stehen können, im Anblick auf diese Sache. Damit ist die Katastrophe an sich schlimm. Schlimm. Traurig. Und zu Recht, dass viel Hilfe aus christlichen Kreisen auch dahin geht, da zu helfen. Nun, erleuchtet durch Buddha, wird konkret in unserer Gesellschaft auch erwartet aus bestimmten Richtungen, zum Beispiel aus Richtung des Dalai Lama. Da war ich vor gut anderthalb Jahren in Berlin an dem Kirchentag und ich war auch da. 20.000 Leute, die Waldbühne, standen wie ein Mann auf, als der Dalai Lama hineinkam und nur diese Gäste von sich gab. Man erwartete offensichtlich, und hier sind die meisten Menschen vielleicht Christen gewesen, dass eine gewisse Spiritualität von diesem Mann ausgeht, wo sie gerade darauf hoffen. Etwas, was ihnen vielleicht in christlichen Kreisen, in Kirchen verloren gegangen ist. Eine Hoffnung erleuchtet durch Buddha. Manche nennen ihn sogar ein Gott zum Anfassen. Gott können wir nicht sehen, können wir nicht anfassen, Jesus auch nicht. Aber der Dalai Lama ist da, den können wir packen. Und er gibt ganz gute Reden von sich. Und verständlich. So sagt er zum Beispiel in dieser Rede ganz einfach: Everything is relative. Alles ist relativ. Ist ja auch so. Also je wie wir alles betrachten, welche Perspektive wir einnehmen, würden wir einen ganz anderen Blick haben. Und manchmal ist es auch gesund, wenn wir uns aus unserer fixen Perspektive heraussteigen und mal eine neue Perspektive sehen. Um dann dieselbe Realität vielleicht unter einem anderen Blickpunkt ganz anders einzuschätzen. Dann würden wir auch die Relativität erkennen. Aber die Aussage des Dalai Lama ging viel weiter. Und das weiß ich als einer, der mit den Dalai Lamas einem Gott gelebt hatte. Der Dalai Lama war einer meiner Gurus. Ich werde noch davon erzählen, aber alles ist relativ, ist für ihn eine absolute Aussage. Das werde ich nachher noch erklären. Also vielen Menschen und auch ich als junger Mensch war auf der Suche und ich habe in meiner fixen Meinung manchmal mich so gefangen gefühlt und ich wollte aussteigen. Und da hatten mir manchmal ein bisschen Drogen dabei geholfen. Da bekam ich eine andere Perspektive. Da bekam ich eine andere Sicht und habe gelacht über dieselbe Dinge, wo ich vorher total drin festgesteckt habe. Und als ich dann mitbekam, dass es da Buddhisten gäbe, die meditieren und die ohne Drogen vielleicht so eine andere Perspektive bekommen, da dachte ich, das musst du ausprobieren. Das musst du auch erfahren. Und so bin ich hingegangen und bin Buddhist geworden. Und der Dalai Lama wurde einer meiner Gurus. Ich war tibetischer Buddhist, gut 7,5 Jahre lang. War nicht leicht, diesen Weg. Aber der Dalai Lama war für mich gewaltig. Ich kann mich noch erinnern, an der ersten Begegnung war in London. In London waren 500 buddhistische Anhänger da. Und am Ende von 5 Tagen ganz schwierigen Unterricht hatte der Dalai Lama Geburtstag. Und man fragte ihn, du Dalai Lama, was können wir dir dann geben? Und er sagte ganz ehrlich, du, ich bin Mönch, ich brauche nichts. Aber, da fiel ihm was ein, eines könnt ihr mir geben, gebt mir eure Herzen. Und ich saß da voll Feuer und Flamme und war sofort bereit, ihm mein Herz zu geben. In der Erwartung, er würde mit meinem Herzen etwas Gutes tun können. Später habe ich ihm mal ganz persönlich begegnet, durfte eine Audienz bei ihm haben, ganz alleine für mich. Das war eine gewaltige Erfahrung. Und nach solchen Begegnungen war es, als ob ich ganz aus meinem problematischen Sein erhoben war. Es war, als ob keine Schwierigkeit, kein Problem mehr vorhanden war. Das hielt so vielleicht eine kleine Stunde an. Ich dachte, das ist Erleuchtung. Du fühlst kein Leiden mehr. Du bist erhoben und fühlst dich wie ein riesengroßes, leuchtendes Wesen und gehst so hinein, um in diese Welt, um Menschen zu begegnen, aus einer ganz anderen Perspektive. Da merkte ich diese andere Perspektive. Und ich dachte, wow. Ich wollte dann den Dalai Lama natürlich meine Dankbarkeit erzeugen, habe ihm ein kleines Geschenk mitgebracht, eine Kerze in Form eines Herzens. Und habe damit gesagt, hier, symbolisch, ich gebe dir mein Herz. Und erwarte von dir, dass du mich erleuchtest, dass ich eine ganz neue Perspektive bekomme. Und so aus meinen gefangenen Daseinserfahrungen heraus in einen erleuchteten Zustand komme. Das habe ich gesucht. Nun, wenn wir fragen, erleuchtet durch Buddha, wollen wir ein bisschen nachgehen, wie Buddha gelebt hatte. Und uns die Frage stellen, wer war Buddha dann eigentlich? Er lebte gut 500 Jahre vor Christus. Und man kann kurz sagen von diesem Buddha, er war ein Suchender. Und er hat auf eine ganz gewisse Art und Weise gesucht in diesem indischen Kontext, worin er gelebt hatte, um einen Ausweg aus dem Leiden zu finden.
Ja, wie kam Buddha dazu, überhaupt zu sagen, das Leben ist Leiden? Dass es Leiden gibt auf der Welt, ja, das sehen wir alle. Buddha war der Sohn eines Königs, ein kleines Königstum in Indien. Und es gab eine Prophetie, dass dieser Buddha oder dieser Siddhartha hieß er hieß ja nicht Buddha, sondern er hieß Siddhartha oder Gautama. Und dass dieser Mensch einmal entweder ein besonderer religiöser Führer sein würde oder ein weltlicher Führer. Und sein Vater wollte natürlich, dass er ein weltlicher Führer wird. Und er hat ihn so erzogen, dass er mit keinem Leid in Berührung kam. Er lebte ja in diesem Schloss, würden wir hier sagen. Und dort wurde alles, was mit Leid zu tun hatte, von ihm ferngehalten. Aber als er dann erwachsen wurde, wollte er natürlich eines Tages auch mal sein Reich ansehen. Der Vater konnte es ihm ja nicht verwehren und wusste natürlich, dass dort in diesem Reich viel Leid ist. Und so ordnete er an, dass alle Straßen gereinigt werden sollten und dass niemand, der hässlich, alt oder krank oder sonst was tot, alles sollte aus dem Wege geräumt werden. Und so führte man dann den Siddhartha dahin durch. Aber er war neugierig und ließ sich dann mal in eine Seitenstraße bringen. Und dort begegnete er einem alten Mann. Und das war für ihn ein Schock. Und die Inder beschreiben diese Begegnung und Geschichten vom Buddha so mit ganz drastischen Worten, schmücken diese Geschichten auch wunderbar aus. Und da heißt es zum Beispiel über diese Begegnung mit diesem alten Mann, abgelebt, gekrümmt wie Dachsparren, gebückt, auf eine Krücke gestützt, schlotternden Ganges, dahin schleichend siech, mit verwelkter Jugend, mit abgebrochenen Zähnen und so weiter und so weiter. So war dieser Mann. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es jemanden schocken kann, wenn man nur Schönheit, mit Schönheit konfrontiert worden ist, mit Jugend. Wir können uns solche Schocks gar nicht mehr vorstellen, weil wir mit ganz anderen Bildern mittlerweile konfrontiert werden. Buddha war so geschockt, er ging sofort zurück in den Palast, machte aber eine zweite Ausfahrt und bei dieser Ausfahrt begegnete er einem kranken Menschen. Und wiederum wird das beschrieben, wie der voller Eiter war und so weiter. Und wieder war er total geschockt und ging zurück. Bei einer dritten Ausfahrt begegnete er dann einem Toten. Der wurde auf der Bahre da vorbeigetragen und er fragte wieder seinen Diener, was ist das denn? Der Diener sagte, ja, ein Toter. Ja, kann ich dann auch mal sterben? Ja, natürlich. Jeder Mensch muss mal sterben. Das war ein Schock für ihn. Und daraus sagte er dann später, aus diesen drei Begegnungen, dass diese drei Begegnungen für ihn Himmelsboten waren. Und zwar deshalb, weil sie ihn wach gemacht haben für die eigentliche Realität des Lebens. Und diese eigentliche Realität, so meinte er, ist nämlich Leiden. Es gibt schöne Erlebnisse, das hatte er erlebt. Aber jeder Mensch muss eben mal sterben, wird wahrscheinlich auch krank, wird alt. Also alles Schöne wird vergehen. Und unterm Strich, so war dann seine These, ist Leiden.
Das war Buddhas, den historischen Buddhas, erste Erleuchtung. Und das betont er auch. Da geht es nicht um die Erfahrung des Nirvana an sich, sondern zunächst mal die Erfahrung, dass das Leben hier Leiden ist. Und so wurde er, nachdem er dann die Erfahrung des Nirvana oder Buddha gemacht hat, wurde er zu einem Lehrer. Aber wir können dann fragen, wonach suchte Buddha eigentlich nun? Er wollte natürlich nicht bei dieser Realität des Leidens stecken bleiben. Er wollte da rauskommen. Und so fing er an, als er dann diese Erfahrung der Erleuchtung gemacht hatte, seinen Weg den Menschen, anderen Mönchen zunächst mal, zu lehren. Und er fing an mit die sogenannte Lehre der vier edlen Wahrheiten. Erste Wahrheit war die Aussage, wie kann es auch anders, das Leben ist Leiden, und zwar alles Leben ist unablässigem Leiden unterworfen. Und das ist für ihn eine absolute Realität. Und wir müssen sehen, dass diese Wahrheiten Stück weit auch abzudecken sind mit Aussagen der Bibel. So sagt zum Beispiel Paulus in Römer 8, Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Eine sich seufzende und ängstende Schöpfung. Das kommt mit Leiden übereins. Buddha wollte dabei nicht stecken bleiben, er wollte die Ursache des Leidens ergründen und sagte, das liegt in den Begierden, in aller Gelüsten, alles, was wir für uns haben wollen. Sagt Jakobus 1, Vers 14, ähnlich aus, es sind unsere Begierden, unsere Gelüsten, die uns reizen und locken in Versuchung. Buddha wollte weitergehen. Er sagte, wir müssen die Leiden aufheben. Und das kommt, indem wir uns daraus befreien. Rückzug aus allen reizenden Angeboten dieser Welt. Die Welt ist voller Angebote, sagt auch Johannes, 1. Johannes 2, Vers 15. Hat nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn, so sagt Johannes es, die Liebe zur Welt steht in Konkurrenz zur Liebe zum Vater. Dann beschrieb er den Ausweg aus dem Leiden und sagt, das liegt in den heiligen achtfachen Pfad. Und da sind dann acht Lebensbereiche beschrieben. Und vor allen diesen Bereichen, genannt Anschauung, Besinnung, Reden, Handeln, Leben, Streben, Denken und sich versenken, steht das Wörtchen Recht. In rechter Art und Weise, so sagte er, soll man sich verhalten, soll man reden, soll man alles tun und denken, bis hin zu meditieren, ausüben. So wie es in den buddhistischen Schriften vorgeschrieben ist. Nun, was wollte Buddha, wonach suchte er? Ein Ausweg aus dem Leiden. Sein Weg zur Erleuchtung, dieser Zustand an sich Erleuchtung, war ein Zustand frei von jeglichem Leiden. Und da sagt er, wodurch kommt das? Wodurch bekomme ich Freiheit von Leiden? Er sagte eigentlich, durch diesen Weg, den er da vorgeschrieben hat, durch vielen Übungen, aber was bedeutet die Aussage, dass das Leben Leiden ist, eigentlich? Und damit alles Leben. Das war Buddhas erste Erleuchtung. Seine Augen waren fürs Leiden aufgegangen und das motivierte ihn dann, den schwierigen Weg zur Erleuchtung anzutreten. Nun, wenn man sagt, ich leide, werde ich nicht schuldig. Leidenden Menschen werden an der Stelle ihres Leids nicht schuldig. Leiden an sich ist ein Ergehen an der eigenen Person. Ist nicht eine Tat, die ich an anderen mache. Ich empfinde etwas und werde in diesem Empfinden anderen gegenüber nicht schuldig. Nun, ich möchte diese Sachen dann auch den Christentum gegenüberstellen. Aber erstmal, die Ursache des Leidens, sagte Buddha, ist das Ich. Denn Ich, das heißt jede Person selbst, ist mit Leiden verbunden. Ich muss weg. Dann wird Leiden auch aufhören. Dagegenüber habe ich dann viel später die christliche Botschaft erfahren, vom Anfang. Und diese Botschaft war schlicht, ich bin ein Geschöpf Gottes. Kann ich mich, wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann wegaddieren? Nun, als Buddhist habe ich versucht, das zu tun. Ich bin natürlich als Holländer nicht von Anfang an Buddhist gewesen. Ich war wie der stoische Buddha ein Suchender. So sah ich aus, als ich gerade 18 Jahre alt war. Das war meine erste Reise, nachdem ich Abitur gemacht habe. Ich war auf der Suche. Ich reiste so durch Südamerika, gut 8 Monate, hatte aber eine frustrierende Liebesaffäre und dachte dann, mein letztendliches Ziel kann man nicht nur in der Liebe liegen. Es muss etwas geben, was darüber hinausragt. Und so suchte ich weiter. Jesus selber hat schlicht gesagt, in seinem Wort hier sagt, suchet, so werdet ihr finden. Aber im Christentum konnte ich ehrlich gesagt nicht viel finden. Ich bin nicht christlich erzogen. Wohl gingen meine Eltern mal zu etwas Christlichem und ich durfte als junger Bursche mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel, hat eine sehr schöne Rolle, ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und für mich war das meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Und Kirche war für mich auch langweilig, vielleicht so ein bisschen wie auf diesem Bild in dieser Evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie, zu unserer Tagung haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für mich sah Kirche so aus. Und dass ich das dann verglichen habe als junger Bursche, gerade mit diesem bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft, da dachte ich mir, mir scheint da mehr dahinter zu stecken. Das musst du ausprobieren. Da musst du Erfahrung mitmachen. Alsbald fand man mich dann auch in Indien und habe dann den buddhistischen Lamas mich angeschaut, bin da hinterhergelaufen, um das zu erfahren, was sie selbst so von sich sagen, was sie ausstrahlen. Gerade so am lächelnden Dalai Lama hat mich total fasziniert. Ich habe mich dann auch an den Füßen eines Lama gesetzt und habe die erste Unterrichtungen, wie eben die 4 edlen Wahrheiten, dann von ihm erfahren. Das war nicht leicht. Ich wurde dann am Ende des ersten Kurses, 1 Monat lang, Buddhist, habe mich tatsächlich in diese schwierigen Haltungen hineingequetscht. Das war nicht leicht. Aber es hieß, man muss so fest sitzen bleiben, um diese Erfahrung der Erleuchtung, was eine überwältigende Erfahrung ist, einfach fassen zu können. So habe ich es probiert. Vielen guten Werken folgten. Wie die Tibeter habe ich es dann auch gemacht. Ich habe mich zum Beispiel, wie sie auch, 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Das war, um praktisch gute Werke zu tun, um diese erleuchtete Buddha-Natur in mich selbst zu entdecken. Das waren nicht leichte Dinge. Ich habe auch versucht, zu diesem Ziel zu streben. Diesem Ziel wurde von meinem ersten Lama schon angesprochen, in das sogenannte Herzgebet des Buddhismus, das sogenannte Herzsutra. Und dieses Ziel, so sagte er, sei Lehre. Mit 2 E's. Und das befremdet mich. Denn ich dachte, willst du dann leer werden? Aber der Lama sagte, ja, leer von dich selbst, das heißt auch vom Leiden. Ist ja prima, dachte ich. Und so fing er jeden Tag an, bei uns 150 anderen westlichen Leuten, diese sogenannte Herz-Sutra zu beten. Und das war für uns etwas befremdend. Da heißt es, dieses Gebet beschreibt ein Gespräch zwischen einem der wichtigsten Schüler des historischen Buddha und Buddha selbst, Shariputra genannt. Shariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften, nicht hergestellt. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge. Keinen Körper, keinen Geist, keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte, keine anderen Phänomene. das beschreibt das Ziel, die sogenannte Leerheit, die Erleuchtung schlechthin. Und da soll man hineinkommen. In diesem Zustand gibt es eben gar nichts mehr von mir, noch nicht mal ein eigenes Bewusstsein, kein Empfinden mehr, nichts. Ich bin völlig aufgelöst. Und das sei ein glückseliger Zustand. Glück schlechthin im Buddhismus. Und so bietet es der Dalai Lama auch an. Glücklich sein. Alle Zeitungen, Bildzeitungen hier in Deutschland bietet er das an. Und was meint er? Eben dieser Zustand der Erleuchtung, wo nichts oder niemand mehr ist. In diesem Zustand ist kein Ich. Ich hatte mal gesprochen an einer Konferenz, wo etwa 300 Christen da waren. Und dann hat er diesen Leuten Folgendes gesagt. Er sagte da: Da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Buddhisten, sagte er aus, kennen keinen Schöpfergott, kennen keinen Erlösergott, kennen überhaupt keinen Gott. Also wenn es heißt, erleuchtet durch Buddha, hat das mit Gott nichts zu tun. Sie streben nicht danach. Sie streben nach einem Zustand, frei von Leiden zu werden. Dieser Zustand wird dargestellt durch eine in sich ruhende Gestalt, eine Buddha-Statue. Wir kennen alle diese Gestalten aus der Werbung und es tut uns vielleicht gut, so einen ruhigen Anblick, gerade in unserer hektischen Zeit heute. Und hier heißt es, dass auch diese Geste, womit diese Gestalt die Erde berührt, eine Bedeutung hat. Denn nachdem dieser Zustand der Leere oder Erleuchtung oder Buddha genannt eintrat, da soll die Erde gebet haben. Und da sagte dann Buddha, die Erde ist mein Zeuge. Die Erde ist Zeuge für diesen Zustand der Erleuchtung, wodurch drin aufgegangen bin. Nun, wie war es bei Jesus? Wir kennen die Situation, das Bild des Kreuzes, das Leiden dieser Gestalt, auch wieder aktuell geworden durch diese Film, die Passion. Bei ihm war es anders. Als er getauft wurde, da erscholl aus dem Himmel eine Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesu Zeugenschaft rührte vom Himmel her. Also eine ganz andere Richtung. Nun, wenn wir fragen, wer ist Buddha gewesen, was wollte er, fragen wir uns auch, wer war Jesus Christus? Er war von Gott gesandt. Es waren auch Himmelsboten da, die aber nicht die Realität des Leidens kundgaben, sondern Himmelsboten, Engel, die eine frohe Botschaft verkündigten. Hier, der Gesandte, der Gesalbte Gottes. Nun, wenn wir dann die Lehre der vier edlen Wahrheiten nun mit Aussagen der Bibel vergleichen, will ich kurz vier der wichtigsten Aussagen der Bibel erläutern. Die erste Aussage der Bibel hat nicht mit Leiden zu tun, auch nicht mit Sünde, sondern mit Gott. Gott kennen Buddhisten nicht, aber da fängt es im Christentum mit an. Da fängt es die Bibel mit an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott steht zu seinen Geschöpfen in liebevolle Zuwendung. Das ist Grundlage des Christentums und es war für mich radikal anders. Nicht als erstes mich mit meinen Problemen, mit meinen Leiden zu beschäftigen oder meine Sünde, sondern als erstes mit Gott. Völlig neu. Aber natürlich kommt dann eben diese Realität drin, weswegen Menschen die Liebe Gottes nicht erkennen. Die Realität heißt tatsächlich Sünde, ein Zustand die Menschen stecken, wodurch sie von Gott getrennt sind. Und weil das so ist und Menschen von Natur aus Gott nicht erfahren, das heißt seine Liebe zu ihnen, musste Gott von sich aus ein Angebot machen, ein Ausweg. Und das war Jesus Christus, seinen Sohn. Und der war gekommen, als wir noch mitten in der Sünde steckten. Und ich werde am Ende berichten, wie das bei mir vorging. Das ist eine Situation, die natürlich schön ist. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Eindeutig, er als Weg, Gott als Ziel. Aber es reicht nicht aus, wenn wir nicht dieses Angebot konkret annehmen. Heißt aufnehmen. Und das ist eine ganz neue Sache. Für mich war es neu, aber für vielen Christen oder Menschen, die vielleicht in der Tradition groß werden, ist die Notwendigkeit, diese Person ganz persönlich kennenzulernen, nicht so sehr da, weil sie nicht so sehr erkennen, wie sehr sie von Gott getrennt sind, wie sehr sie einen Erlöser brauchen. Einer, der ein Lösegeld bezahlt hat. Also im Christentum ist nicht Erleuchtung, sondern Erlösung Mittelpunkt. Also Jesu Erlösung war auf die Freiheit von Sünde angewandt. Und das heißt, wenn ich sündige, werde ich aber schuldig, weil ich bin jemandem gegenüber Verantwortung verpflichtet. Wenn ich nur leide, liegt das bei mir. Da ist kein Gegenüber, keiner, den ich Verantwortung verpflichtet bin. Deswegen auch diese Aussage des Karma. Das ist die Eigenverantwortung, die Buddhisten pflegen zu sagen. Alle Menschen haben durch ihre eigenen Taten das, was sie an Problemen und Nöten empfinden, selbst verursacht. Und sie haben letztendlich für das, was sie tun, nur sich selbst Verantwortung abzulegen, nicht einem Gott. Aber hier im Christentum war das ganz, ganz anders. Ist es dann Erleuchtung oder ist es Erlösung? Nun, das sind zwei absolut unterschiedliche Angebote. Wenn ich nur leide, werde ich nicht schuldig. Wenn ich aber sündige, werde ich schuldig. Nun, das ist jetzt eine Aussage, eine Richtung, erleuchtet durch Buddha, will die Realität des Leidens als erstes ergründen. Aber es ist natürlich auch die andere Seite, die betont ist und die ist hier fast populärer, die bringt dir Dalai Lama aus, auch er selbst sei ein Lichtträger, ein Buddha-Gestalt. Und er kommt, um Menschen bestimmte Buddha-Gestalten zu lehren. Und diese Gestalt sehen wir hier vielleicht abgebildet, ein bisschen hinter den Dalai Lama, ist ein bunter Gestalt, ist ein Buddha-Wesenheit. Ein erleuchtetes Wesen. Man glaubt, dass der Dalai Lama selbst so ein Wesen ist. Deswegen machte ich auch solche besondere Erfahrungen in der Nähe des Dalai Lama. Und die Realität, die dahinter steckt, ist die Realität, dass es unsichtbare Buddha-Wesen gibt und die können wir praktisch in den Dalai Lama begegnen oder auch direkt anbeten in anderen Sphären. Das habe ich auch gemacht. Hier bin ich in Indien und habe einen weiteren Weg abgelegt. Meine zweite Reise in Indien. Ich habe dort auf Lichtgestalten meditiert und diese Gestalten waren recht bunt. Diese Gestalten waren wie diese Gestalt, die wir gerade gesehen haben, namens Kala Chakra. Und ich sollte durch Meditation mich damit vereinigen, um eine direkte Erleuchtung, eine Freiheit von Leiden zu erfahren. Und das war für mich völlig neu und auch schwierig. Ich versuchte es auf diese Gestalt mich zu konzentrieren und diese Gestalt ist bunt und hat mehrere Arme, auch mehrere Gesichter. Insgesamt sind es 4 Gesichter und die Gesichter sind auch beschrieben. 2 seiner Gesichter sind friedlich, 2 andere aber sind zorniger Art. Das kann man hier in etwa erkennen, wie diese Gesichter einen zornigen Ausdruck haben. Das heißt, die erleuchtete Gestalt des Buddha Kalachakra ist praktisch ausgedrückt in das Einwerden von Gut und Böse, von Friedliches und Zorniges, letztlich von einem jeden Gegensatzpaar, die es nur in dieser Welt gibt. Erleuchtung besteht darin, dass ich tatsächlich alles relativiere, dass es an sich nicht Gutes gibt, an sich nicht Böses, sondern everything is relative. Alles, wirklich alles ist relativ. Und darin besteht die Erleuchtung, so lehrt es im Buddhismus.
Ein ganz bekanntes Zeichen mittlerweile hier bei uns ist das Zeichen des Yin und Yang. Und in diesem Zeichen des Yin und Yang ist eigentlich dieses Prinzip enthalten, was wir gerade gesehen haben bei Kalachakra zum Beispiel mit den 4 Gesichtern. 2 friedliche Gesichter, 2 zornige Gesichter. Hier ist die Einheit von Licht und Finsternis dargestellt in diesem Zeichen des Yin und Yang. Nicht nur Licht und Finsternis, sondern alles, was gegensätzlich ist, soll in diesem Zeichen sein. Heiß und kalt, Tag und Nacht und so weiter. Und dieses Zeichen des Yin und Yang ist ein Zeichen einer Kraft, einer unpersönlichen, es heißt kosmischen Kraft, universellen Kraft, also gleichgesetzt mit göttlicher Kraft. Und hier wird man aufgefordert bei uns, sich mit dieser Kraft zu vereinen. Durch bestimmte Methoden, durch bestimmte Massagen zum Beispiel, Bewegungsübungen, Tai Chi zum Beispiel. Denn diese Kraft heißt Qi oder auch Chi. Und überall, wo wir hören Chi oder Qi, Tai Chi, Qigong oder Qigong, Qiatsu, da wissen wir, es geht darum, wenn wir diese Übungen anwenden, dann sollen wir in Verbindung gebracht werden mit einer kosmischen Kraft. Die Einheit dieser kosmischen Kraft von Licht und Finsternis wird uns, wie gesagt, als göttlich beschrieben. Und ein Holländer hat auch mal diese Einheit dargestellt, und zwar in diesem Bild. Da sehen Sie Engel und Teufel in Einheit in Form eines Mandala, in Harmonie miteinander. Nun, was sagt uns die Bibel aber dazu? Wenn dieses göttlich sein soll, ist dann der Gott der Bibel ein Gott, der Licht und Finsternis in sich hat und alle Gegensätze in sich trägt? Und da heißt es in der Bibel aber ganz klar, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis.
Erleuchtet durch Buddha, ich habe es ausprobiert. Ich habe meditiert und habe fröhliche Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen. Erfahrungen auch mit guten leuchteten Wesenheiten, unsichtbaren Wesenheiten, und das hat mich irgendwie getroffen. Ich dachte, das ist es. Aber auch die bösen Seiten waren häufig da. Die gehörten dazu. Und man kann es vielleicht auf diesem Bild etwas erkennen, das ist vielleicht nicht mehr so klar, weil das Licht da drauf ist. Aber hier versuchte ich es auch, aber meditierte eher auf dunkle Wesenheiten. Man sieht, wie ich hier sitze und recht depressiv war, fühle ich am Ende, weil die dunkle Seite der Wesenheiten für mich auch Teil der Erleuchtung ausmachten und ich versucht habe, das auch in mir aufzunehmen. Nun, als ich die Elke, meine Frau, sie war Esoterikerin, kennenlernte, lebte ich in Amsterdam auf einem Schiff und übte meinen Beruf dort aus. Das passte zu meinem buddhistischen Weg. Ich habe versucht, über die Therapie Menschen den buddhistischen Geist weiterzugeben und ihnen in diese Richtung zu führen. Ich habe später, als wir eines Tages eine große Not haben, nämlich ein Brand auf diesem Schiff, das Schiff dann verkauft und wir haben uns auf eine Weltreise begeben. Wir sind durch verschiedene Länder gereist, natürlich durch Indien, dann sind wir nach Indonesien gereist und wir haben wirklich gesucht, wir beide. Meine Frau Elke als Esoterikerin, ich als Buddhist. Ich versuchte es immer wieder durch Meditation, aber kam nicht wirklich zu diesem Punkt des absoluten Friedens oder der absoluten Erleuchtung. Eines Tages wollten wir in Australien einen Freund besuchen und weil er im Urwald wohnte, trennten wir. Da nahm uns ein junger Mann mit, der war sehr, sehr gut drauf. Und wir dachten, so fröhlich, das kann nur mit Drogen zu tun haben. Und fragten ihn, du, hast du da was geraucht? Nein, meinte er, das käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Nun, interessant, dachten wir, es gibt viele Wege nach Rom. Er fragte uns, was macht ihr beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Nun sagt ihr, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Nun sagten wir, wir wollen es. Waren immer in für was Neues. Dann sagte er, müsst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Ich dachte, Kirche, kann wohl nicht wahr sein. Aber weil er so fröhlich war, ließen wir uns einladen. Es war ein fröhlicher Gottesdienst. Es war interessant, die Menschen, die dort beteten, taten, als ob diesem Gott wirklich da war. Für mich war das neu. Am Ende des Gottesdienstes kam jetzt jemand zu der Elke und fragte direkt, du, darf ich mit dir beten? Sie, gut evangelisch erzogen, ein bisschen skeptisch, es könnte ja eine Sekte sein, kam zu mir in der Hoffnung, ich würde Nein sagen. Zu ihrer Überraschung sagte ich aber, ja, lass uns das machen. So gingen wir nach draußen, der Pastor kam dabei und die Frau fing mit Elke an zu beten. In kürzester Zeit war sie auf einmal überführt von ihrer Sünde, obwohl sie sich immer Christin genannt hatte. Gingen ihr auf einmal die Augen auf. Man könnte sagen, eine gewisse Erleuchtung kam über die Realität ihrer Sünde, ihre Trennung zu Gott. Und wir sind alle von Geburt an getrennt von Gott, auch wenn wir in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind. Wir sind allen auf Erlösung aus. Wir brauchen einen Erlöser. Nun, für sie war das klar. Sie weinte und die Frau fragte, darf ich, willst du Jesus Christus aufnehmen in dein Leben? Und sie bejahte unter Tränen. Ich stand dabei, habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Ich dachte, jetzt endlich ist sie eine echte Christin geworden, ich einen echten Buddhisten, passt gut zusammen. Das habe ich ernst gemeint. Aber die Frau ließ sich locker, drehte sich um zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich war neugierig, bejahte und während diesem Gebet gingen auch mir die Augen offen für die Realität Gottes. Und das war dann die direkte Konfrontation, als diese Frau mir fragte, ob ich ihr folgendes Gebet nachsprechen könne. Das Gebet war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Ich war empört. Ich wollte nicht. Ich war als Buddhist stolz. Aber weil ich an der Stelle in der Gegenwart Jesu Christi stand und seine Gegenwart schlicht erfuhr und merkte, er ist viel größer, er ist wahrer und klarer als mein Widerstand in mir, habe ich dann trotz meines Widerstandes an der Stelle bejaht. Das war eine leichte Geburt. Wir sind einen langen Weg gegangen und wir haben vieles probiert. Ich versuche es mit buddhistischen Texten. Hier lese ich gerade das tibetische Totenbuch. Das war ein weiter Weg, um über diesem allen zu einem fröhlichen Verkündiger zu werden des Evangeliums. Heute darf ich das sein, nach gut 14 Jahren nach diesem persönlichen und direkten Begegnung mit dieser Person, Jesus Christus. Erleuchtet durch Buddha? In gewissem Sinne habe ich damit Erfahrung gemacht, ja. Aber erlöst heute durch Christus. Und das als letztes, und ich habe damit angefangen mit dem Text, wenn aber all diesen Bedrängnissen, die in dieser Welt sind, zu geschehen anfangen, dann seht auf und erhebt eure Haupter, weil sich eure Erlösung naht. Diese direkte Hoffnung habe ich heute. Dankeschön.